Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich begrüße euch und Sie alle sehr herzlich. Schön, dass alle gekommen sind. Ja, Jesus, der Menschensohn, ist gekommen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Oder auf platt, Jesus, der Menschensohn, ist kommen, um die verloren sind, zu suchen und zu retten. Ich finde, das ist wieder einer von diesen Bibelversen, der klingt erstmal so nach einem netten Postkartenspruch. So, den schreibt man auf irgendwie ein nettes Bild drauf und dann kann man den verschenken. Ist auch absolut richtig. Aber wenn man sich mal näher mit diesem Satz befasst, dann wird klar, dass das ein Satz ist, der Menschenleben zutiefst verändern kann. Das bedeutet nämlich, man kann sein Leben gar nicht so weit in den Dreck fahren, dass Gott einen nicht mehr lieb hat und dass Gott einen nicht mehr zurückholen könnte und nicht mehr einen Ausweg hätte. Und heute in der Predigt möchte ich dem gerne mal so ein bisschen nachgehen. Es wird auch ein Video geben, deswegen die Leinwand heute hier. Und da werden wir mal einen Menschen hören, der das selber in seinem Leben persönlich erfahren hat. Was das bedeutet, verloren zu sein, aber immer noch bei Jesus willkommen und bei ihm angenommen zu sein. Ja, und so lasst uns diesen Gottesdienst miteinander feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir nutzen heute Morgen die neu gewonnene Freiheit, dass wir wieder singen dürfen. Und wir singen jetzt nacheinander die ersten drei Lieder, die auf dem Liederzettel stehen. Und wir fangen an mit 10.000 Gründe. Und vergibst geduldig
Halleluja, Halleluja, der Herr regiert. Halleluja, 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 der Allmächtige regiert. Halleluja, 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 der Herr regiert. Halleluja, 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 der Allmächtige regiert. Er hat seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert, er ist Sieger über Finsternis und er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Halleluja, 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 der Herr regiert. Halleluja, 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 der Allmächtige. Seine Macht erwiesen, er hat mächtig triumphiert, er ist Sieger über Finsternis und Tod. Er hat die Ketten zerbrochen, die Gefangenen befreit, durch seine Gnade sind wir erlöst. Halleluja, 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 der Herr.
Ich lese aus Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wem es möglich ist, bitte ich dazu aufzustehen. Herr, wo ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, Herr, ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft alle unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja.
Wir wollen auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Genau, wir nehmen wieder Platz und wir singen vor der Predigt das nächste Lied, die 165 aus den Gesangbüchern »Gott ist gegenwärtig«. 165 und die Strophen 1, 4 und 8. Als ich noch in Mainz studiert habe, da ist mir was sehr Ärgerliches passiert, und zwar, ich habe mal meinen Ehering verloren. Das habe ich zu Hause gemerkt nach einem Vormittag, wo ich in der Uni gearbeitet habe, und ich dachte, oh, wo ist das Ding? Ich meine, es ist ja nicht nur ein Stück Metall, sondern das ist der Ring, den meine Frau und ich uns gegenseitig am Altar angesteckt haben. Also nichts wie nochmal in die Stadt, halbe Stunde Fahrt zum Hauptbahnhof und von da zur Uni, habe nochmal an meinem Platz geguckt, nichts zu sehen. Habe ich im Sekretariat gefragt, haben Sie vielleicht meinen Ehering gefunden? Nee, tut uns leid. Nochmal gesucht auf dem Klo und was weiß ich nicht wo, aber das Ding war nicht zu finden. Also wieder nach Hause, da nochmal gesucht. Und wir hatten damals auf dem Küchentisch so einen Kerzenteller, der so einen breiten Rand hat. Und da war der mir drunter gerutscht. Ich habe mich so über meine Doofheit geärgert, aber überwogen hat dann am Ende eigentlich die Freude, dass der Ring wieder da war. Jesus erzählt mal eine ganz ähnliche Geschichte, wo etwas verloren geht, etwas recht Alltägliches, könnte man sagen, und wenn es wiedergefunden ist, dann ist große Freude angesagt. Ich lese uns gerade vor aus Lukas 15, aus der Bibelübersetzung Das Buch. Zu diesem Zeitpunkt drängten sich viele Steuereintreiber und Menschen, die als besondere Sünder galten, zu Jesus, um ihm zuzuhören. Da regten sich die Pharisäer und die Theologen auf und protestierten: Dieser Mann heißt die schlimmsten Sünder willkommen und setzt sich sogar mit ihnen an einen Tisch. Da erzählte Jesus ihnen eine Beispielgeschichte. Stellt euch einmal vor, es lebt ein Mann unter euch, der 100 Schafe besitzt. Wenn er eins verliert, wird er da nicht die 99 anderen draußen in der Wildnis lassen und dem verloren gegangenen Schaf nachlaufen, bis er es schließlich findet? Wenn er es dann gefunden hat, hebt er es hoch und trägt es voll Freude auf seinen Schultern, und wenn er damit nach Hause kommt, ruft er doch sicher seine Freunde und Nachbarn und sagt: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, wenn ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr Freude als über 99 Menschen, die gerecht vor Gott leben und deshalb die Umkehr gar nicht brauchen. Oder denkt an eine Frau, die insgesamt 10 Drachmen hat, 10 Silbermünzen damals. Wenn sie eine verliert, wird sie dann nicht eine Lampe anzünden und ihr Haus auf den Kopf stellen und so lange suchen, bis sie sie wiederfindet. Und wenn sie das Geldstück dann gefunden hat, ruft sie doch ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, weil ich meine Silbermünze, die ich verloren hatte, wiedergefunden habe. Ich sage euch, genauso werden die Engel Gottes voller Freude feiern, wegen einem einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat und sich dann zu Gott hinwendet. Ja, Jesus ist mit Steuereintreibern und Sündern, heißt es hier. Mit Steuereintreiber sind hier wahrscheinlich die Zöllner gemeint, die damals ihr Unwesen trieben. Israel war ja damals kein freies Land, sondern war von den Römern besetzt. Und da gab es manche Steuereintreiber oder Zöllner, die standen zum Beispiel an Stadteingängen und haben für jede Passage, wenn du durch wolltest, Geld verlangt. Aber natürlich nicht nur das, was offiziell vorgeschrieben war, sondern die haben sich illegal die Tasche gefüllt. Die haben dann eben einfach mehr verlangt, sonst kamst du eben nicht durch. Und so haben sie sich mit dem sauer verdienten Geld ihrer Landsleute die Taschen gefüllt, haben sich ein schönes Leben gemacht. Man kann sich vorstellen, dass sie nicht gerade sehr beliebt waren. Ja, dann heißt es hier, Jesus ist außerdem mit Sündern, häufig sind damit Prostituierte zum Beispiel gemeint, oder Menschen mit einem anderen Lebensstil, der nicht so allgemein akzeptiert ist. So, nun sind aber da einige von diesen Leuten, die wollen Jesus gerne hören. Und er geht zu ihnen hin. Er erzählt ihnen von Gottes Liebe, er hat Zeit für sie, und er isst mit ihnen. Und wenn du damals mit jemandem gegessen hast, dann hat das eine ganz deutliche Sprache gesprochen. Das heißt, du begegnest diesen Leuten mit Wohlwollen, mit denen du dich an den Tisch setzt. Du heißt sie als Freund willkommen, du wertschätzt sie. Und damit eckt Jesus ganz gewaltig an. Die andere Seite in dieser Geschichte sind die Pharisäer und Schriftgelehrten. Pharisäer, das ist eine Gruppe im damaligen Judentum, die haben besonders genau darauf geachtet, in jedem noch so kleinen Bereich des Alltags Gottes Gebote einzuhalten. Und die hatten noch ganz, ganz viele eigene Sonderregeln und haben irgendwie für jede kleine Situation eine feste Regel gehabt. Und Schriftgelehrte, das sind einfach Bibelexperten, Theologen, die sich mit Glauben und so besonders auskannten. Ja, und mit diesen Pharisäern und Schriftgelehrten gerät Jesus immer wieder mal aneinander. Die sind nicht alle schlecht, die sind nicht alle blöd oder so, Aber es gibt leider viele unter denen, die irgendwie sehr engstirnig sind, sehr hartherzig und die so ihre eigenen Vorstellungen von Glaube, ihre eigenen Traditionen haben. Und das war denen oft wichtiger als das, was Gott eigentlich in der Bibel wirklich sagt. Und das hat oft ihren Blick vernebelt auf das, was Gott eigentlich wirklich wichtig ist. Und ein Beispiel sehen wir hier. Einige von denen sehen Jesus da sitzen mit verruchten Leuten, die keinen guten Ruf haben. Alle kennen deren zweifelhaften Lebensstil. Und da sind die helle entsetzt und zeigen mit dem Finger auf Jesus und sagen, jetzt guckt euch den an, mit was für Leuten der sich hier einlässt und mit wem der hier ist. Und das ist so traurig, weil es sind ja Leute, die die Bibel kennen und die wissen, was da alles drinsteht über Gottes Barmherzigkeit, über seine Gnade, über seine Liebe. Aber wenn Jesus das jetzt hier mal ganz praktisch vorlebt, da ärgern die sich drüber. Ja, die sind zu Recht darauf bedacht, der Sünde aus dem Weg zu gehen. Aber das Problem ist, dass sie gleichzeitig auch die Menschen verurteilen, deren Leben eben nicht so vorbildlich aussieht wie ihres. Und da erzählt Jesus zwei Gleichnisse, zwei Beispielgeschichten. Das ist eine von einem Hirten, der ein Schaf verliert. Und der macht sich auf den Weg und geht es suchen. Das andere eine Frau, die eine Silbermünze verloren hat. Und ja, dann macht sie sich auf den Weg. 10 Silbermünzen, das ist nicht wenig. Ein bisschen was hatte sie also auf der Kante. Aber trotzdem, es ist ihr nicht egal. Vielleicht kann man das so ein bisschen so vergleichen, eine Silbermünze, das war so ein Tageslohn damals für einen normalen Arbeiter. Vielleicht kann man das vom Gefühl her so vergleichen, wenn wir 100 Euro verlieren würden. Das ist für die meisten von uns kein Ruin, aber es ist trotzdem extrem ärgerlich. Und da würden wir nach suchen. So, und der Punkt bei diesen Geschichten, die Jesus erzählt hier, ist erstens, der Hirte sagt nicht, ach egal, ist nur ein Schaf, ich habe doch noch 99 andere. Und die Frau sagt nicht, ach, ich habe doch noch 9 Silbermünzen, was juckt mich die eine? Sondern jedes Einzelne ist wichtig. Worauf Jesus hinaus will, ist, erst recht ist jeder Mensch für Gott unersetzbar und kostbar, egal wie kaputt sein Leben ist. Wenn man sich über so ein heimgekehrtes Schaf oder so eine Münze schon freut, dann erst recht über einen Menschen. Das ist der zweite Punkt. Wenn man sich schon über ein verloren gegangenes Schaf, was wiedergefunden ist, so freuen kann, wenn man sich über eine verloren gegangene Münze so dermaßen freut, wie viel mehr ist denn dann Grund zur Freude, wenn ein Mensch zurück zu Gott findet, der ein paar Mal im Leben ganz falsch abgebogen ist? Wenn ein Mensch mit so einem Hintergrund tief berührt davon ist, dass Jesus ihn immer noch lieb hat, trotz allem, was er verbockt hat, wenn er neu anfangen will, da sagt Jesus ganz klar, da ist Freude im Himmel, da ist Party, da ist Stimmung im Himmel, wenn das passiert. Und erst recht sollte natürlich Freude bei denen sein, die angeblich gläubig sind und mit Gott leben. Das ist Jesu Seitenhieb hier auf die Frommen, die hier über ihn meckern. Ja, was ist deren großer Irrtum? Ich glaube, der, dass sie sich für etwas Besseres halten. Diese Leute sehen auf Jesus herab und auf die Menschen, mit denen er sich da abgibt. Und sie sind so ein bisschen, ja, als würden sie über den drüber stehen. Und da haben sie absolut Unrecht. In der Bibel hören wir nämlich ganz eindeutig, dass jeder Mensch gleichermaßen ein Sünder ist. Und das bedeutet, jeder Mensch ist außerstande, jederzeit Gott vollkommen zu lieben und vollkommen seinen Willen zu tun. Jeder Mensch ist außerstande, vor Gott mit weißer Weste dazustehen. Und Jesus sagt auch klipp und klar, jeder Mensch hätte gleichermaßen die Hölle verdient, hätte den Zorn Gottes verdient. Es ist nur so, dass es bei manchen Menschen vielleicht ein bisschen offensichtlicher ist, dass ihr Leben nicht so aussieht, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber keiner hat ein Recht, sich über den anderen drüber zu stellen, weil wir vor Gott alle im selben Boot sitzen. Keiner von uns kann mit Gottes Willen jede Minute seines Lebens mithalten. Also gibt es keinen Grund, überheblich zu werden. Und ich glaube, erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch verstehen, wie überwältigend und wie wunderschön das ist, dass Gott sagt, ich halte mein Gericht über euch zurück. Ich lasse nicht meinen Zorn freien Lauf, sondern ich begegne euch mit Liebe. Ich begegne euch mit Gnade und ich gehe euch nach und möchte euch zurückgewinnen. Der Punkt ist ja gerade, seit Jesus gekommen ist, muss mich meine Sünde nicht mehr von Gott trennen, weil er mich bedingungslos liebt und weil er mir durch Jesus anbietet, zu ihm nach Hause zu kommen, Heilung zu erleben und eine echte Kehrtwende im Leben hinzulegen. Die Leute, die hier über Jesus meckern, weil er mit Sündern zusammensitzt, die haben das offenbar nicht verstanden. Die denken scheinbar, Gott hat nur die lieb, die ein vorbildliches Leben vorweisen können, die immer seine Regeln gehalten haben. Weit gefehlt. Das ist Unsinn. Gott lehnt die Sünde ab, weil er vollkommen ist, weil er heilig ist. Aber den Sünder, der ehrlich umkehren will, den heißt er mit weit geöffneten Armen und mit Freude willkommen. Ja, man kann, wenn man diese Geschichte hört, hier sehr schnell über diese Pharisäer und Schriftgelehrten urteilen und sagen, ja, was sind denn das für Blödmänner, dass die hier so über Jesus mosern und über die Leute, zu denen er sich setzt. Aber ich habe so gedacht, fassen wir uns lieber mal an die eigene Nase. Ich habe mich mal so gefragt, was wären denn für uns vielleicht so ultimative Sünder, wenn man das mal so bezeichnen will. Könnte vielleicht ein Schläger sein, der hier nachts am Wochenende Leuten auflauert, sie ausraubt. Vielleicht eine Prostituierte, bei der schon das halbe Dorf gewesen ist. Vielleicht ein Jugendlicher, der auf dem Schulgelände hier Drogen vertickt an ihre Kinder. Vielleicht ein Neonazi, der hier im Dorf ausländerfeindliche Parolen verbreitet. Vielleicht kramt mal jeder so im Kopf, was für uns selbst so das Bild von dem Sünder ist. Also so Menschen, um die man einen Bogen macht, den man auf keinen Fall über den Weg laufen will, mit dem man nichts zu tun haben will. Und dann stellen wir uns mal die Frage, angenommen so ein Mensch möchte von Jesus hören und er hat gehört, dass da ein Jesus ist, der einen annimmt, der einem vergibt. Und angenommen, die Leute kommen hier in die Kirche morgens im Gottesdienst und wollen von Jesus hören. Wären die willkommen? Was für Blicke würden die ernten von uns? Was für Worte würden die vielleicht von uns hören? Was für ein Gefühl hätten die vielleicht in unserer Mitte, wenn sie hier sitzen würden? Ich glaube, wir müssen eine Sache unbedingt neu verstehen aus dieser Geschichte hier von Jesus. Kirche ist nicht die Versammlung der Anständigen, sondern Kirche, so wie die Bibel sie versteht, ist ein Zuhause für Sünder, die von Jesus geliebt und angenommen sind und denen er von Herzen gerne eine Veränderung schenken möchte. Kirche, so wie die Bibel sie versteht, ist die letzte offene Tür für die, die anderswo die Tür gewiesen bekommen, weil ihr Leben anders gelaufen ist als bei mir selber. Kirche, wie die Bibel sie versteht, ist der Ort, an dem verlorene Menschen spüren können, wie unendlich lieb Jesus sie hat und auch wie unendlich lieb die Christen sie haben und dass es Hoffnung und Perspektive für sie gibt, und zwar immer. Das setzt natürlich voraus, dass wir selber in einer Beziehung mit Jesus leben, dass wir selber verstanden haben, was er für uns getan hat, dass wir selber seine Liebe angenommen haben und dass die Sünde unser größtes Problem ist, aber dass bei Jesus auch gleichzeitig schon die Lösung und der Ausweg da ist. Jesus nimmt die an, die keiner will. An der Stelle möchte ich gerne das Video starten. Es geht um Pontus Back, heißt der Mann, ein Musiker aus Finnland, der sich beinahe totgesoffen hat und der höllische Angst vor dem Sterben hatte aus verschiedenen Gründen. Und wir hören uns jetzt einfach mal seine Geschichte an.
Pontus Back, Finne und Musiker. Er spielt mit Whitesnake, Lynyrd Skynyrd und Molly Hatchet. Er liebt das Musikerleben, eine einzige Party für ihn. Immer dabei, aber nie zu sehen, sein Assistent. Dessen einzige Aufgabe ist es, ihn zu beruhigen. Pontus Back hat nämlich Angst, panische Angst vor dem Tod.
Immer wenn ich gesagt habe, dass ich sterbe, weil ich habe hyperventiliert, also immer wenn ich gesagt habe, ich sterbe, dann war es sein Job, mir zu sagen, nein, du stirbst nicht. Es bewirkte irgendetwas in mir. Eines Tages sagte er, wir werden alle mal sterben. Da habe ich ihn gefeuert.
Angst hat er schon lange, schon als Kind. Ausgelöst durch den Tod eines Familienfreundes. Als 12-Jähriger entdeckt er dann, dass durch Alkohol seine Angst weggeht, zumindest kurzfristig. Also wird Alkohol zu seinem engsten Begleiter, auch später als Musiker. Je mehr Angst, desto mehr trinkt er. 3 Flaschen Wodka am Tag, bis er eines Tages Blut spuckt.
Ich hatte wochenlang nicht gegessen und geschlafen. Ich habe gezittert. Eine einzige große Panikattacke. Es machte mir solche Angst. Wenn ich getrunken habe, musste ich den Alkohol zwingen, drin zu bleiben. Denn immer wenn ich getrunken habe, kam es mir hoch und ich musste erbrechen. In mir drin war alles kaputt. Und dann habe ich Blut erbrochen. Und ich wusste, ich muss was ändern. Wenn ich so weitermache, sterbe ich. Ich hatte einen Freund seit 16 Jahren. Und ich wusste, der war Christ. Manchmal hat er mir von Jesus erzählt, aber ich wollte davon nichts hören. Denn ich hatte schon so viele Christen getroffen, die haben mich alle zur Hölle verdammt, wegen meines Lebenswandels. Und deshalb wollte ich von Christen nichts wissen. Aber mein Freund war anders. Ich rief ihn an, weil ich solche Angst hatte. Es war schrecklich.
Zusammen mit seinem Freund spricht er zum ersten Mal in seinem Leben so mit Gott, als ob er im Zimmer wäre.
Als wir Amen gesagt hatten, passierte nichts. Ich war total enttäuscht und sagte, okay, danke, tschüss, hing auf, setzte mich aufs Bett. Ich habe dann so mit meinen Händen gemacht, wie früher in der Sonntagsschule. Und meine Mutter hat mit mir als Kind auch immer gebetet. Und ich habe meine Hände so gefaltet, richtig fest, weil ich gedacht habe, wenn ich fest presse, wird er mich besser hören. Also habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, hilf mir bitte.
So I said, Jesus, if you're real, please help me.
Pontus Back wird nicht gesund, kann aber zum ersten Mal wieder schlafen. Er will ein besserer Mensch werden. Doch sein Entschluss hält nicht lange. Er trinkt wieder und seine Angst vor dem Tod kommt zurück. 2 Jahre später ein neuer Zusammenbruch. Seine Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Sein Freund schleppt ihn in die Kirche. Er hat Angst vor Verurteilung. Stattdessen begegnen ihm die Christen anders.
Ich saß in der ersten Reihe in der Kirche und schaute auf das riesige Holzkreuz, als ich spürte, dass sie ihre Hände auf mich legten. Sie stellten sich um mich herum, legten ihre Hände auf mich und fingen an zu beten. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich die Liebe Gottes gespürt habe.
Und
da passierte etwas absolut Furchtbares. Ich war ein harter Kerl. Ich fing an zu weinen. Und harte Kerle weinen nicht. Ich war so verlegen, dass ich gesagt habe, wenn ihr das jemals erzählt, bringe ich euch alle um.
Er betet wieder zu Jesus, wie Jahre zuvor. Aber dieses Mal ist es anders.
Beim ersten Gebet ging es nur darum, dass mir jemand hilft, der Retter. Beim zweiten Gebet ging es darum, Gott zu meinem Herrn im Leben zu machen. Und ich fing an, es ihm zu überlassen, mich von innen heraus zu verändern, einen besseren Menschen aus mir zu machen.
Nach diesem Gebet rührt er keinen Tropfen Alkohol mehr an. Nie wieder. Dafür versagen jetzt aber seine Nieren komplett. Er kommt ins Krankenhaus. Auch seine Leber ist zerstört. Keine Chance. Er wird sterben. Seine Angst vor dem Tod ist so real wie nie.
Als ich nachts um 2 aufgewacht bin, ging irgendwas vor sich, das spürte ich. Irgendwas passierte, etwas Neues. Aber ich wusste nicht was. Ich dachte nur, das ist irgendwie verrückt. Ich weiß nicht, was geht ab. Ich sah den Schatten eines Mannes im Zimmer. Und am Tag davor hatte ich eine Stimme gehört, die mich etwas fragte. Und die Frage brach mir das Herz. Es war nicht die Frage, sondern meine Antwort, die mir das Herz brach. Denn diese Stimme fragte, wann hast du das letzte Mal deiner Frau und deinen Kindern gesagt, dass du sie liebst? Ich habe überlegt, wann es das letzte Mal war. Ich habe es nie gesagt. Meine Frau musste 17 Jahre warten, bis sie es aus meinem Mund hörte. Daraufhin schrie ich zu Gott, ich will nicht sterben. Ich will ein besserer Vater, ein besserer Ehemann werden. Hilf mir. Und dieser Schatten in meinem Zimmer hatte dieselbe Stimme und sagte, wenn du aus diesem Bett aufstehst, geh und erzähle jedem von mir und aus deinem Leben. Heute weiß ich, das war Jesus. Und zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich frei. Und heute weiß ich, es war Jesus.
Und für das erste Mal in meinem Leben fühlte ich mich wirklich frei.
Von da an ist seine Angst verschwunden. Seine Leber funktioniert wieder. Und er kann das Krankenhaus verlassen. Seit 2008 fährt Pontus Back als Biker, Pastor und Musiker quer durch Europa und erzählt aus seinem Leben. Er ist wieder auf Tour. Heute ganz anders als früher.
I don't wanna die yet.
Ich will nach wie vor nicht sterben. Ich will meine Kinder aufwachsen sehen, meine Enkel, und ich will mein neues Leben leben. Ich will sehen, dass ganz viele Menschen auch glauben. Aber ich habe nicht mehr diese Angst. Ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich im Himmel. Nicht wegen meiner Taten, sondern weil ich von ganzem Herzen an Jesus Christus glaube. Und das bezeuge ich mit meinem Mund.
Ich habe mich so gefragt, wie hätten wir auf Pontus Back reagiert, wenn er hier im Gottesdienst wäre? Vorgefahren mit dem fetten Motorrad, lange Haare, langer Bart, Cowboyhut, Bikerklamotten, Tätowierung von oben bis unten. Vielleicht sogar noch mit einer Fahne, die man hier bis vorne zum Altar riecht. Hätte er das Gefühl bekommen, bei Jesus und seinen Leuten bin ich willkommen? Die Reaktion von Jesus ist ganz klar. Er hat dasselbe erlebt. Ich sage euch, sagt Jesus, so wird auch in Gottes himmlischer Welt Freude herrschen, weil ein einziger Mensch, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sein Leben völlig ändert. Und zwar mehr als über 99 Menschen, die diese Umkehr nicht brauchen. Ich sage euch, genauso werden die Engel Gottes voller Freude feiern, wegen einem einzigen Menschen, der gegen Gottes Willen gelebt hat, sich dann zu ihm hinwendet. Egal, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, bei Jesus ist jederzeit eine Umkehr und ein Neuanfang möglich. Das Einzige, was mich wirklich von Gott trennt, ist meine Entscheidung, dass ich meine Schuld lieber selber tragen will, statt sie zu ihm zu bringen. Aber für jeden, der ehrlich Jesus um Vergebung, um Hilfe und um ein anderes, neues Leben bittet, der ist herzlich willkommen. Vielleicht haben dir auch mal tatsächliche oder vermeintliche Christen das Gegenteil vorgelebt, dich abgelehnt, du warst nicht willkommen, deiner Vergangenheit, mit dem, was du gemacht hast im Leben, dann haben sie nicht das Wesen von Jesus wiedergespiegelt. Und ganz egal, ob jemand, ich weiß nicht, Haus und Hof versoffen hat, ob jemand durch ein zügelloses Liebesleben Ehe und Familie kaputt gemacht hat, ob jemand ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, vielleicht durch einen Unfall oder so, ob jemand durch okkulte Praktiken sich mit dunklen Mächten eingelassen hat, ob jemand durch eine Sucht sich selbst und andere in Abgrund gerissen hat, was auch immer. Wir können in diesem Leben nicht so weit von Gott entfernt sein, dass keine Rückkehr mehr möglich ist. Es gibt in diesem Leben keine Schuld, die ich auf mich laden kann, die dazu führt, dass er mich nicht mehr haben will. Und keine Sünde, die ich begangen habe, ist so schwer, dass Jesus sie nicht ans Kreuz getragen hätte, als er für mich gestorben ist. Er ist der, wo ich hinkam mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit den Scherben meines Lebens. Und bei ihm erwartet mich eben kein kalter, verurteilender Blick, sondern ein herzlicher, fröhlicher Empfang. Amen. Wir singen aus dem Gesangbuch die Nummer 585. Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. 585, Strophe 1 bis 3.
Thank you.
Wir hören einige Abkündigungen, währenddessen können wir schon mal das letzte Lied aufschlagen, 170. Komm, Herr, segne uns.
Ja, der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Gestorben ist am 9. Juni aus unserer Gemeinde Helga Starke. Die Trauerfeier findet am kommenden Freitag, den 25. Juni um 13.30 Uhr statt. Und gestorben ist auch am 16. Juni Herbert Brandt. Die Trauerfeier findet morgen am 21. Juni um 13.30 Uhr statt. Kollekten und Spenden. Die beiden Konfirmandengottesdienste am vergangenen Samstag, am 13.06., erbrachten eine Kollekte von insgesamt 174,50 Euro. Und die beiden Konfirmandengottesdienste gestern, am 19.06., erbrachten insgesamt einen Betrag von 99,46 Euro. Die Kollekte war bestimmt für die Konfirmandenarbeit in unserer Gemeinde. Jetzt gleich am Ausgang, die Kollekte ist gedacht zur Hälfte für soziale Aufgaben in unserer Kirchengemeinde und die andere Hälfte für die Konfirmandenarbeit unserer Kirchengemeinde. Einladen darf ich auch zum nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag, den 27. Juni, dann allerdings um 19 Uhr mit Margret Schulte-Kramer. Und vorher findet auch an dem Sonntag um 11 Uhr die Taufe von Hanna Pahl statt. Dann noch ein Hinweis zu Corona. Mittlerweile sind wieder Treffen von Gruppen und Kreisen möglich. Da bitte gut über die Regeln informieren. Die sind alle dargelegt auf der Internetseite unter www.steenfelde.de Corona. Vor allem wichtig ist, dass alle Teilnehmer sich mit Namen und Telefonnummer auf den ausliegenden Listen notieren müssen. Und hierfür müssen die Gruppenleiter Sorge tragen, dass die Corona-Regeln eingehalten werden.
Lass uns zum Ende des Gottesdienstes noch miteinander beten und soweit es geht, stehen wir dazu zusammen. Bitte auf. Vater im Himmel, du gibst keinen Menschen auf. Du gehst jedem nach, jeder ist dir wichtig und du hast jeden ins Herz geschlossen. Und Herr, wir bitten dich auch für verlorene Menschen in unserer Gemeinde, die einen Weg eingeschlagen haben, der kein guter für sie war. Dass aus unserer Gemeinde auch immer wieder ein Ort wird, wo sie Aufnahme finden und wo sie dir begegnen können. Wir bitten dich um echte Veränderung, um echte Heilung in Menschenleben in diesem Dorf und in dieser Gemeinde. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns auch immer wieder zeigst, wie wir einen Ort sein können, wo diese Menschen willkommen sind, die eine andere Geschichte haben als wir, die eine andere Biografie haben als wir. Und wir bitten dich, dass unsere Gemeinde und deine Kirche weltweit immer wieder ein Ort ist, wo Menschen deine Liebe erfahren können und neu gemacht werden. Und wir bitten dich, dass du jetzt mit uns in diese neue Woche gehst, Herr, dass wir deine Stimme hören, dass wir merken, wie du unser Leben prägst und jeden Schritt mit uns gehst. Und alles andere, was wir dir sagen wollen, Herr, das sagen wir dir mit den Worten des Vater unser, das dein Sohn Jesus uns gegeben hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.